Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Augen auf, wenn ihr mit einer Hai-Maske in der Wiener Innenstadt rumlauft. Es kann nämlich sein, dass ihr da eine Anzeige kassiert. Denn seit rund einer Woche gilt in Österreich ja das Verhüllungsverbot. Also nicht nur für Burkas oder Niqabs, sondern eben auch für Hai-Masken. Und was deshalb gerade los ist in Österreich, das klären wir noch in dieser Stunde Redaktionskonferenz. Das Einzige, was Johannes Döbbelt, der heute Abend mit mir im Studio ist, und ich im Gesicht tragen, ist jeweils eine...
Eine Brille. Ja, die verhüllt noch nicht, glaube ich. Ne?
Die verhüllt noch nicht. Ja. Sie schmückt unser Gesicht.
Und die Kopfhörer verhüllen unsere Ohren natürlich.
Ja, stimmt. Meinst du, sollten wir mal durch die Wiener Innenstadt? Gefährliche Sache. Okay, machen wir. Mein Name ist Sonja Meschka. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Weil sich AGESVG ja wohl nun wirklich niemand merken kann, nehmen wir doch einfach den Namen, der besser reingeht. Verhüllungsverbot oder umständlich ausgedrückt Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz, also AGESVG. Das gilt seit etwas mehr als einer Woche in Österreich und richtet sich vor allem gegen Burkas und Niqabs, aber auch gegen andere Dinge, mit denen man sich das Gesicht verhüllen kann. Und das führt im Moment zu teilweise absurden Situationen. Was gerade los ist wegen dieses Verhüllungsgesetzes in Österreich. Ich habe drüber gesprochen mit Irmi Wutschner. Sie ist Journalistin in Wien. Irmi, woran merkt ihr denn in Österreich eigentlich gerade, dass es dieses Verhüllungsverbot gibt? Also macht sich das im Alltag irgendwo bemerkbar?
Ja, das macht sich bemerkbar und das hat sich wirklich ab Tag 1 bemerkbar gemacht. Da gab es dann, also am 1. Oktober ist es in Kraft getreten und da haben dann Leute einen sogenannten traditionellen Clown-Spaziergang veranstaltet. Dazu muss man wissen, als eine der Ausnahmen dieses Verhüllungsgesetzes sind Brauchtumsveranstaltungen definiert. Und genau, wir waren da dabei, das war dann so.
Natürlich gibt es verschiedene Gesetzesmaterien, die nicht immer leicht und einfach zu handhaben sind, vor allem für die Polizisten im Außendienst, die direkt davon betroffen sind.
Es ist ziemlich totalitär von einem Staat zu bestimmen, wer etwas zu tun hat und was nicht im Sinne der Kleidung.
Ich habe gesagt, okay, dann nehme ich die Maske ab, weil ich meine, ja, 150 Euro zahlen will ich jetzt halt auch nicht, aber es ist halt wirklich real. Sie ziehen es jetzt durch.
Ja, das war natürlich eine Demo gegen dieses Gesetz von Menschen, die damit unzufrieden sind. Aber da hat es gleich die ersten Anzeigen gegeben. 3 Clowns wurden angezeigt. Aber das ist natürlich nicht alles lustig, was da passiert. Ja, also es gab schon irgendwie einen Streit mit Handgreiflichkeiten auf offener Straße, weil besorgte Bürgerinnen und Bürger sich da jetzt irgendwie veranlasst fühlen, Menschen, die eine muslimische Gesichtsverhüllung vor allem tragen, da jetzt einzugreifen und die zu zwingen, das abzulegen. Also es wird einem gewissen Alltagsrassismus schon nochmal einen Schub gegeben.
Das heißt also, das ist jetzt mehr dann auch so aus dieser Kategorie, wenn eben das Gesetz auf die Realität trifft. Ich habe auch von einer Geschichte gelesen, da ist jetzt einer verdonnert worden, auch zu einer Geldstrafe, weil er so eine Hai-Maske getragen hat. Ne? Das klingt auch völlig absurd.
Genau, das war das Maskottchen von einem Geschäft, das bei der Geschäftseröffnung aufgetreten ist. Kann man sich auch fragen, ob das vielleicht eine gute PR-Maßnahme war. Aber zum Thema absurd, also es gibt ja auch die Geschichte von einer Frau, die am Abend, es ist schon recht kalt, mit dem Schal vor dem Gesicht Fahrrad gefahren ist. Dazu muss man wieder wissen, eine der Ausnahmen ist, bei Kälte darf man einen Schal vor dem Gesicht haben und eine Haube aufsetzen. Und dann hat der Polizist sie aufgehalten und hat gesagt, warum haben Sie hier einen Schal vor dem Gesicht? Nehmen Sie das runter? Die Frau sagt, ja, aber es ist doch kalt. Und der Polizist sagt, nein, es ist nicht kalt. Also Kälte ist zwar definiert, aber wer bestimmt, wann es kalt genug ist, dass man einen Schal vor dem Gesicht haben darf, ist nicht festgelegt. Also dieses Gesetz ist da schon ein bisschen schwammig und uneindeutig und jetzt gerade wird darum gerungen, wie das alles umzusetzen ist.
Aber warum sind denn jetzt überhaupt auch Schals und Masken verboten? Was will man denn eigentlich damit erreichen?
Ja, ganz grundsätzlich geht es in diesem Gesetz eigentlich um Gesichtsverhüllung, um religiöse Gesichtsverhüllung, also Gesichtsverhüllung von Musliminnen genauer gesagt um Burka und um den Niqab. Aber weil man das jetzt nicht einfach so verbieten kann, eine religiöse Kopfbedeckung, weil es ja den Gleichheitsgrundsatz vor dem Gesetz gibt und das ist in der Verfassung verankert, hat man jetzt alle Gesichtsverhüllungen im öffentlichen Raum verbieten müssen. Die Argumentation dieses Gesetzes ist, es soll zur Integration dienen von eben diesen muslimischen Frauen. Also weil Blickkontakt ja wichtig ist mit Kontaktaufnahmen und so, dass sie da an der Gesellschaft teilhaben können. Die Frage stellt sich halt ein bisschen, hilft das diesen Frauen wirklich oder benachteiligt das die nicht noch mehr? Also weil die können dann ja vielleicht gar nicht mehr rausgehen, weil es ihnen vielleicht nicht erlaubt ist. Und dazu kommt ja auch noch die Burka und den Niqab, also aktuelle Schätzungen, sagen, das tragen vielleicht 100 Frauen in Österreich und dazu kommen halt noch ein paar arabische Touristinnen, die gerne in den Alpen Urlaub machen. Also für wie viele Personen hat man dieses Gesetz jetzt eigentlich gemacht?
Jetzt ist es ja noch nicht ganz so lange in Kraft, dieses Gesetz, seit dem 1. Oktober. Aber was ist deine Einschätzung? Also bringt das jetzt überhaupt was oder bringt es jetzt erstmal nur Ärger und sorgt es für absurde Situationen, so wie du, die du gerade geschildert hast?
Also ob und wem das jetzt direkt was bringt, kann ich so nicht beurteilen. Also ich glaube, gerade jetzt im Wahlkampf hat das halt einfach nur, wurde das von gewissen Parteien halt benutzt, um einer gewissen Wählerschicht, nämlich eine Wählerschicht, die vielleicht sehr kritisch gegenüber Einwanderung ist, sehr kritisch gegen dem Islam gegenübersteht, zu signalisieren, wir tun hier was. Also so ein bisschen so eine Wahlkampfgeschichte vielleicht auch.
Genau, und am Sonntag sind nämlich in Österreich Nationalratswahlen. Deswegen das nochmal am Ende. Irmi Wutschner ist Journalistin in Wien und sie hat uns mehr darüber erzählt, wie sich das Verhüllungsverbot, das es seit dem 1. Oktober gibt in Österreich, eigentlich gerade schon konkret im Alltag bemerkbar macht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Okay, Berlin, Prenzlauer Berg ist natürlich sowieso sehr beliebt, aber so ein Andrang bei einer Wohnungsbesichtigung ist dann doch eher selten. 800 Interessenten hatten sich dann nämlich auf eine einzige Wohnungsanzeige gemeldet. Und viele davon sind auch zur Besichtigung gekommen. Das war gestern Abend in einem Bericht der RBB-Abendschau zu sehen. Und Johannes Döbbelt, unser Reporter, kann uns natürlich auch sagen, warum waren denn diese Wohnungen so heiß begehrt?
Ja, ist schon eine ziemlich schöne Altbauwohnung. 3 Zimmer für unter 1.000 Euro Miete, so heißt es in dem Bericht. Und dann eben in Prenzlauer Berg. Mhm. Und das Besondere daran ist eben auch der Preis, denn der Vermieter, der hält sich laut dem Bericht offenbar an die Mietpreisbremse, an die sich ja viele andere Vermieter nicht halten, ne? Vor allem in so beliebten Vierteln. Ja, und dann waren wirklich mehrere hundert Interessenten zur Besichtigung vor Ort und zwar auch alle mehr oder weniger gleichzeitig. War wirklich eine richtige Massenabfertigung, lange Schlange vor der Eingangstür und der Hausverwalter, der stand dann sogar so an der Tür, ein bisschen wie ein Türsteher, ja. Hat immer so ein paar Leute reingelassen, irgendwann so die Hand oder den Arm dazwischen, oh, jetzt stopp, lässt dann immer ein paar Leute gucken und wenn dann wieder welche rausgehen, hat er die nächsten reingelassen, die nächste Fuhre quasi.
Aber das ist doch schon, also ne, selbst Prenzlauer Berg, Berlin, das ist doch schon ziemlich extrem, oder?
Ja, der Vermieter sagt, so einen Andrang hätte er in 35 Jahren als Vermieter noch nie erlebt. Und ja, hatte ja wie gesagt da rund 800 Interessenten und die waren auch schon innerhalb weniger Stunden zusammen tatsächlich, nachdem er die Anzeige inseriert hatte.
Und wer kriegt die Wohnung jetzt?
Ist noch nicht entschieden, aber unter den Interessenten sind auf jeden Fall genug Leute mit viel Asche auf dem Konto, sagt der Hausverwalter Ralf Harms in dem RBB-Bericht.
Wir haben Zahnärzte und Gynäkologen aus Wuppertal und aus Köln mit einem nachgewiesenen Einkommen jetzt schon innerhalb der letzten 48 Stunden in Höhe von weit über 20.000 Euro.
Weit über 20.000 Euro netto, hat er danach
in
noch gesagt.
In den letzten 48 Stunden?
Ja, genau. Muss man sich also erstmal durchsetzen, ne? Gegen die anderen, gegen die Konkurrenz. Und er hat auch gesagt, fand ich noch ganz interessant, hatte ich vorher gar nicht so auf dem Schirm, ganz oben auf der Prioritätenliste, also von Seiten des Vermieters, stehen am Ende auch, also nicht nur die Leute mit viel Geld, sondern auch diejenigen, die die Wohnung als Zweitwohnung nur nutzen wollen. Gibt es ja auch, ne? Die sich mal so eine Wohnung leisten
so
können.
Zum Wochenende
mit
20.000 oder so.
20.000 Euro netto, ja. Genau. Dann, warum so beliebt? Weil da gibt es dann eben wahrscheinlich zumindest weniger Abnutzung in der Wohnung und das ist natürlich gut für einen Vermieter.
800 Interessenten für eine mietpreisgebremste Dreizimmerwohnung in Berlin, Prenzlauer Berg. Infos dazu von unserem Reporter Johannes Döbbelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Wirtschaft menschlicher machen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Offenbar schon, denn Richard Thaler hat das geschafft und er ist unter anderem deswegen auch mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet worden. Richard Thaler lehrt im Moment an der University of Chicago und was seine Lehre ausmacht und was er konkret erforscht hat, das habe ich geklärt mit Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion. Silke, Richard Thaler ist ja Verhaltensökonom. Was macht man da in der Verhaltensökonomie?
Also die Verhaltensökonomie befasst sich im Prinzip damit, dass Marktteilnehmer, zum Beispiel Konsumenten, auch nur Menschen sind. Klingt wie eine Binsenweisheit. In der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie, in den Modellen, wurde der Mensch aber lange als Homo economicus dargestellt. Also als rationaler Mensch, der seinen maximalen Eigennutz im Blick hat und den auch immer vorne anstellt bei wirtschaftlichen Entscheidungen. Die Verhaltensökonomen haben dieses Bild vom Menschen aber mittlerweile zu Grabe getragen. Sie haben dafür empirische Beweise gesammelt, also etwa in Feldstudien, in Experimenten und so weiter. Und sie haben dabei festgestellt, ja, was wir eben schon immer geahnt haben, der Mensch irrt sich, er ist manipulierbar, er überschätzt sich, er hat Ängste und so weiter. Und das alles ist tatsächlich auch so gewichtig, dass es ihn eben in seinen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflusst. Diese Entwicklung in den Wirtschaftswissenschaften, die hat sich so in den vergangenen 20 Jahren zugetragen, auch dank Richard Thaler.
Und was hat der jetzt konkret erforscht? Also gibt es irgendwie Beispiele, wo man so denkt, so, ah, das kenne ich.
Also theoretisch erforscht hat er drei Komplexe, die auch die Akademie in Stockholm heute hervorgehoben hat. Das ist einmal die begrenzte Rationalität von Menschen, ihre sozialen Vorlieben und ihre mangelnde Selbstbeherrschung. Zur eingeschränkten Rationalität gehört zum Beispiel Thalers Theorie der mentalen Buchführung. Die besagt, Menschen teilen ihre Geldflüsse in verschiedene Konten ein und behandeln die auch unterschiedlich. Und das kann zu irrationalen Entscheidungen führen. Bei den sozialen Vorlieben geht es zum Beispiel um Aspekte wie Fairness oder auch altruistische Motive. Und der dritte Aspekt, die mangelnde Selbstbeherrschung. Dabei geht es um das Spannungsfeld zwischen jetzt und später, zwischen meinen Bedürfnissen jetzt, heute, morgen, wie auch immer, kurzfristig und dem, was vielleicht in der Zukunft gut für mich ist.
Wo bin ich denn selber von dieser Verhaltensökonomie betroffen? Also gibt es da was Konkretes, wo man sagen kann, so ja, da kannst du das auch bei dir selber irgendwie feststellen?
Ja,
erkennen.
Also ein Beispiel für mentale Buchführung ist zum Beispiel, dass viele von uns ja eine Kreditkarte und ein Tagesgeldkonto haben. Mhm. Und das, obwohl wir für Ausgaben mit der Kreditkarte hohe Dispozinsen bezahlen. Die Kreditkarte haben wir im Kopf, zum Beispiel für kurzfristige Ausgaben. Auf dem Tagesgeldkonto sparen wir dann lieber für den nächsten Urlaub. Jetzt könnten wir mit dem Geld auf dem Tagesgeldkonto unsere Kreditkartenschulden oder die Dispozinsen begleichen. Weil wir das aber eben anders verbucht haben, machen wir es nicht, weil wir Angst haben, dass wir später nicht zurück aufs Tagesgeldkonto draufschauen. Das Geld. Und trotzdem zahlen wir dann also mit der Kreditkarte Sachen und geben ja damit auch Geld aus, letztlich, was irrational ist, weil wir dafür eben hohe Zinsen zahlen. Ein Beispiel für mangelnde Selbstkontrolle ist die private Altersvorsorge. Das können wir auch auf uns beide jetzt vielleicht beziehen. Also als Berufseinsteiger hat man erstmal nicht genug Geld dafür. Also sagt man mit 30, damit fange ich an, wenn ich 35 bin. Dann steigert sich das Gehalt, man passt seinen Konsum an. Und dann sagt man mit 35 auch, ich möchte mir aber eigentlich weiter die ganzen vielen schönen Sachen leisten. Und deswegen sorge ich jetzt eben auch noch nicht fürs Alter vor, obwohl das vielleicht besser für uns wäre. Für Letzteres hat Thaler auch eine konkrete Lösung entworfen. Dabei verpflichten sich Arbeitnehmer einen Teil ihrer künftigen Gehaltssteigerung in ihr Sparvermögen zu stecken und damit erhöhen sie eben ihre Selbstkontrolle. Sie können zwar jederzeit aus dem Programm ausscheiden, tun das aber meistens gar nicht. Also die meisten sind in den USA automatisch in den Programmen von ihren Firmen drin für die Altersvorsorge und die wenigsten entscheiden sich dafür, da wieder auszutreten. Solche Anreize nennt man libertären Paternalismus oder auch Nudging.
Und dieses Nudging, da würde ich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Das kennen wir, haben auch schon mal drüber gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova. Aber sag noch mal, was ist das und was hat das mit Thaler zu tun?
Also to nudge, das ist das englische Verb für anstupsen, so einen kleinen Knuff geben jemandem. Das ist im Wesentlichen die Idee, nur auf politischer Ebene. Politik schafft Anreize oder ihr übt einen sanften Druck aus durch Vorschläge, um Menschen zu politisch erwünschten Verhalten zu bewegen. Sie haben auch immer die Freiheit, sich anders zu entscheiden. Das ist ganz wichtig. Beispiel ist zum Beispiel die Organspende. In manchen Ländern ist per se jeder Organspender, außer er widerspricht aktiv. Bei uns in Deutschland ist es andersrum. Da muss man sich selber darum kümmern, dass man Organspender wird. Dabei ist in den Ländern die Quote der Organspende meistens höher, in denen eben sozusagen genudged wird, also in dem Menschen automatisch über zum Beispiel die Krankenversicherung auch Organspender sind, als in den Ländern, wo das eben nicht der Fall ist.
Richard Thaler ist mit dem Nobelpreis für Wirtschaft ausgezeichnet worden und er hat eben mit seiner Forschung gezeigt, dass wir wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Das passiert nicht nur bei uns im Kopf, sondern auch in unserem Bauch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So richtig gut sieht's mit unserem Kampf gegen den Klimawandel leider nicht aus. Experten schätzen, dass die globalen Temperaturen bis zum Jahr 2100 um, Achtung, 3,6 Grad ansteigen im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung. Und zwar dann, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und selbst wenn sich alle Länder ganz, ganz, ganz doll anstrengen würden und ihre Zusagen vom Klimagipfel in Paris einhalten, dann sind's immer noch 2,8 Grad. Wahnsinn. CO2-Emissionen einsparen ist das eine Mittel im Kampf gegen den Klimawandel, aber es gibt auch noch ganz viele andere Ideen, die sich unter diesem Begriff Geoengineering zusammenfassen lassen. Jetzt war ich ein bisschen, also Geoengineering, genau. So ist das richtige Wort, genau. Johannes, du darfst mich auch gerne gleich noch korrigieren. Johannes Döbbelt, du hast dir mal genauer angesehen, in welche Richtung das geht, denn über dieses Geoengineering diskutieren Experten ab heute auf einer großen Konferenz in Berlin. Wie funktioniert das ganze Ding?
Also es geht tatsächlich dabei nicht darum, unseren CO2-Ausstoß zu verringern, wie ja sonst oft, sondern es geht darum, die Erde mit verschiedenen technischen Maßnahmen wieder abzukühlen. Hm. Im Wesentlichen gibt es da zwei verschiedene Wege, die diskutiert werden. Das erste ist, man holt das ganze Kohlendioxid, nicht das ganze, aber ein Teil, wieder aus der Luft raus. Hm. Man entfernt das. Und der zweite Weg ist, du sorgst dafür, dass die Sonne mit ihrer Strahlung die Erde nicht so aufheizen kann.
Gut, dann arbeiten wir uns da jetzt mal durch. Fangen wir vielleicht mal mit dem letzten Punkt an. Also wie soll das gehen, dass die Sonne die Erde nicht mehr so aufheizt? Was kann man da machen?
Also man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Sonnenstrahlen gar nicht alle bis zu uns hier unten durchdringen, sondern dass sie schon relativ weit oben reflektiert werden. Kann man sich grob vorstellen wie so eine Art Sonnenmilch für die Erdatmosphäre. Mhm. Eine Idee dabei ist, man schickt Flugzeuge hoch und die verteilen Schwefelsäure in relativ hohen Luftschichten und zwar so ganz kleine Tröpfchen. So, und die würden sich dann da oben verteilen und einen Teil des Sonnenlichts, was von oben kommt, reflektieren, damit auch blockieren, kommt nicht mehr bis zur Erde durch und damit würde es eben bei uns unten auch nicht mehr so warm werden.
Aber Moment mal, also ich meine, das klingt ja wahnsinnig aufwendig, wenn man diese Tröpfchen weltweit verteilen würde, wie viele Flugzeuge brauchst du da?
Ja, es wäre auch schon ziemlich aufwendig. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg hat das mal ausgerechnet. Müsste pro Tag ungefähr 6.700 Flüge geben weltweit, die diese Tröpfchen verteilen. Und das Ganze müsste man mindestens laut den Forschern 160 Jahre lang machen. Und das würde auch noch so grob geschätzt 17 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Also sehr aufwendig und teuer.
Naja, und ich meine, die Flugzeuge, die stoßen ja auch wieder CO2 aus in die Luft.
Genau, das ist natürlich dann auch nicht so optimal.
Ja. Aber funktionieren würde das Ganze schon. Also die Erde würde sich tatsächlich mit dieser Behandlung, nenne ich es jetzt mal, würde sie sich wieder runterkühlen, abkühlen.
Das funktioniert zumindest in den Modellen und in der Theorie würden diese Temperaturen, also die Erdtemperaturen tatsächlich relativ schnell sinken. Erforscht ist das Ganze aber noch nicht besonders gut, sagt Mark Lawrence. Das ist der Direktor des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Der hat bei den Kollegen im Deutschlandfunk das hier gesagt.
Sie sind weder getestet noch wirklich gut verstanden. Und wir hätten viele wissenschaftliche Arbeit und viele technische Arbeit dahinter, um dahin zu kommen, dass wir mit einer gewissen Sicherheit sagen könnten, dass irgendwelche von den Techniken tatsächlich funktionieren würde.
Ja, und hinzu kommt noch, dass so ein Eingriff ins Klima auch negative Folgen für bestimmte Länder oder Regionen haben könnte. Zum Beispiel könnte dann, wenn es weniger warm ist, dadurch weniger regnet, könnte zum Beispiel der Monsun in Asien schwächer ausfallen und den brauchen die Leute ja da auch für ihre Ernte. Und dann könnte es am Ende vielleicht zu einer schlechten Ernte und zu Hunger führen.
Weil es dann zu trocken ist.
Genau.
Okay,
ja.
Dann lass uns nochmal über die zweite Variante von Geoengineering sprechen, die du erwähnt hast. Wir nehmen das viele CO2 aus der Luft einfach wieder raus. Wie soll man das jetzt anstellen?
Dabei ist die Idee, dass wir das Kohlendioxid aus der Luft rausnehmen und es im Boden speichern. Oder man kann sogar noch einen draufsetzen, wir lassen es erst gar nicht in die Luft, sondern speichern das sofort unterirdisch im Boden. Das heißt, du hast dann zum Beispiel ein Kraftwerk, das, sagen wir mal, ganz umweltfreundlich mit Holzpellets betrieben wird, gibt es ja heute auch schon. Und wenn das Holz verbrennt, entsteht natürlich CO2, aber das wird dann eben nicht als Abgas in die Luft gelassen, sondern mit bestimmten Methoden unter der Erde gespeichert. Und damit spart man ja übrigens gleich doppelt CO2, denn eben einmal, weil man es beim Verbrennen nicht in die Luft lässt und weil der Baum ja, bevor er im Kraftwerk verbrannt wird, beim Wachsen auch jede Menge Kohlendioxid aus der Luft rausfiltert. Also nach und nach hast du damit immer weniger CO2 in der Luft.
Ja, okay, das klingt jetzt natürlich alles wieder so, ah ja, klar, logisch, warum dann nicht in den Boden, aber garantiert gibt es auch da wieder irgendeinen Haken dran, ne?
Ja, also das Ganze ist zwar schon deutlich besser erforscht als die Variante mit dem Sonnenstrahlen blockieren, aber auch für dieses CO2-Speichern gibt es bislang nur wenige und auch recht kleine Versuchsanlagen weltweit. Und wenn das wirklich was bringen soll bei diesen gigantischen CO2-Mengen, die wir ja weltweit ausstoßen, dann müssten wir das Ganze in einem riesigen Maßstab auch machen. Also das mit dem Speichern. Jedes Jahr zigtausende Tonnen CO2 aus der Luft rausfiltern, unter die Erde packen. Und das wäre dann eben auch sehr, sehr aufwendig und super teuer, sagen alle Experten. Und da ist auch die Frage, ja, wie bei allen anderen Geoengineering-Methoden, ist das ganze Geld vielleicht nicht besser angelegt in anderen Klimaschutzmaßnahmen, die die Ursachen des Klimawandels bekämpfen und nicht die Symptome? Also dann wieder die altbekannten Klassiker wie erneuerbare Energien ausbauen, Elektroautos fördern, bessere Wärmedämmung für die Wohnungen und so weiter. Ist also noch relativ umstritten, das Ganze.
Kohlendioxid unterirdisch speichern oder Sonnenstrahlen mit Hilfe kleiner Tröpfchen in der Luft gar nicht erst bis ganz unten auf die Erde lassen. Das sind zwei Methoden, die zum sogenannten Geoengineering zählen, das im Kampf gegen den Klimawandel helfen könnte. Es gibt aber noch einige Probleme, die damit verbunden sind. Welche das waren bzw. immer noch sind, hat uns unser Reporter Johannes Dobbelt erklärt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eine Frau zieht sich ein T-Shirt über den Kopf und darunter sieht man eine zweite Frau, die sich ihr T-Shirt auch über den Kopf zieht. Und dann erscheint eine dritte Frau. Unten links in der Ecke sieht man eine Flasche Bodylotion von der Marke Dove. Und bam, der Shitstorm ist da für Dove, die dieses Video mit den Frauen gemacht haben. Denn die erste Frau ist dunkelhäutig, die zweite hell und die dritte wieder dunkel. Und das Netz reagiert natürlich und wir haben uns gefragt, ist das jetzt gut so, dass das Netz eben diesen Alltagsrassismus anprangert? Oder ist es einmal mehr wieder nur ein beliebiger Shitstorm? Unser Reporter Stefan Beuting ist der Frage nachgegangen.
Zunächst mal. Wir reden jetzt die nächsten 4 Minuten über einen kleinen Werbeclip, den es vor kurzem noch gab, aber zurzeit nicht mehr gibt.
Wir haben es jetzt nicht gefunden. Wir haben alle nur diese Berichte über den Spot oder über dieses GIF, was mal mehrere Sekunden lang ist, gefunden.
Carsten Kilian, Professor für Marken- und Medienmanagement, hat mit seinen Studierenden das Netz umgegraben und nach dem Film gesucht. Leider erfolglos. Was man zuhauf findet, das sind entrüstete Posts über die Werbung.
Let's boycott racist stuff.
Dear Dove, go shove your useless products to the nearest white supremacy ditch.
They disgust me.
Hashtag Dove must fall.
Aber wie viele von denen, die sich da eben auf den Social-Media-Kanälen über Dove entrüsten, selbst wirklich die Werbung gesehen haben? Das ist schwer zu sagen.
Also ich glaube, weniger als 5% haben den Spot gesehen, ganz ehrlich.
Der Spot? Nicht mehr abrufbar. Aber der Shitstorm tobt. Trotz oder gerade deswegen. Der Vorwurf an Dove? Das sei rassistische Werbung. Es gehe der Unilever-Tochter um White Supremacy. Weiße Überlegenheit. Schweres Geschütz. Aber muss man das so sehen?
Naja, wir sehen erstmal eine Geschichte vom Wechsel von Hautfarben und vom Wechsel von Identitäten. Und das kann man jetzt natürlich in verschiedene Richtungen interpretieren.
Oliver Zöllner, Medienethiker an der Uni Stuttgart. Er untersucht, wie Medienprodukte öffentliche Diskurse anstoßen und umgekehrt. Dieser Schwarz-Weiß-Vorher-Nachher-Wechsel, der sei seiner Meinung nach zumindest unglücklich, handwerklich ungeschickt.
Das klingt erstmal sehr nach Rassismus und insofern ist es verständlich, dass es da erstmal diesen Aufschrei oder diesen Protest auch gab.
Also was jetzt? Weil eine schwarze Frau sich ein T-Shirt auszieht, dann eine weiße darunter zum Vorschein kommt und dann wieder eine schwarze. Das ist dann Rassismus?
Finde ich, geht gar nicht, ne?
Dass die Hautfarbe der Person da total unnötig in den Vordergrund gestellt wird.
Normalerweise denkt man erst und macht dann was.
Der kleine Dove-Clip triggert eine lange Geschichte von Benachteiligung und Unterdrückung Schwarzer. Das koloniale Erbe, Blackfacing, Werbung vom Anfang des letzten Jahrhunderts, in der ein kleines weißes Mädchen, ein schwarzes Mädchen im Kittelkleid fragt, hör mal, warum wäscht dich denn deine Mama nicht mit Fairy-Seife? Das ist Alltagsrassismus in Reinform. Aber im Fall des Darf-Clips, wie berechtigt ist denn der Rassismusvorwurf hier?
Ich glaube, davor müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen und uns da auch ein bisschen zurücknehmen, die Diskussion nochmal versachlichen. Was ist denn wirklich zu sehen? Ist das wirklich rassistisch? Ich glaube, was ich sehen konnte, das ist in diesem DAF-Werbespot allerdings nicht der Fall.
Oliver Zöllner glaubt, dass in dem Fall nicht DAF ein Rassismusproblem hat, sondern wir als Gesellschaft eine gesteigerte Empfindlichkeit für solche Deutungen.
Das liegt sicher daran, dass wir in unserer Gesellschaft natürlich jetzt schon seit vielen Jahrzehnten über die Darstellung auch von unterschiedlichen Hautfarben diskutieren, auch über die Darstellung von Geschlechtern. Also es gibt da bestimmte Stereotype und wir sind natürlich in so einem gewissen Zustand des Alarmismus, wenn wir dann Menschen sehen, die typischerweise nicht privilegierte Hautfarben haben, dass wir dann immer sofort automatisch beinahe diesen Rassismusverdacht dann auch äußern, ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht.
DAF hat nach erster Kritik die Kampagne zurückgezogen, die Spots gelöscht. DAF hat nicht erklärt, sondern sich in aller Form entschuldigt.
Kann man nachvollziehen? Ich weiß nicht, ob das so angemessen ist, denn das sieht natürlich jetzt so aus wie ein Schuldeingeständnis seitens der Firma DAF.
Keine Erklärung plus Material weg. Nach Meinung von Carsten Kilian ist das die beste Strategie, um die Shitstorm-Windstärke auf Orkanniveau zu steigern.
Das war sicherlich nicht geplant. Das war auf einer Website in den USA. Die haben es sehr schnell zurückgenommen. Wenn es geplant gewesen wäre, hätten sie deutlich natürlich das auch vorbereitet, wie sie damit jetzt umgehen.
Was jeder Einzelne tun kann, Form empören, Form mitboosten beim Shitstorm. Erstmal fragen, was da tatsächlich zu sehen ist, was da gesagt oder gemeint ist. Ein paar Minuten Reflexion. Während der Umfrage heute auf der Straße hat das schon geholfen.
Kann man jetzt auch auslegen, wie man möchte. Also eigentlich darf man das gar nicht alles. Man hat da jetzt viel zu viel reininterpretiert, sage ich jetzt mal.
Leute stilisieren sich da, glaube ich, immer gerne als Held oder Beschützer der Schwachen.
Man kann es auch eigentlich andersrum sehen, dass es ja eigentlich eher antirassistisch ist, dass sie als, um ganz normale Frauen zu repräsentieren, zwei Schwarze dann dabei haben, was einfach dann ein Querschnitt durch die Bevölkerung sein soll. Unter dem Aspekt im Grunde wäre es dann gar nicht so schlimm.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Medikamente für schwere Krankheiten wie Multiple Sklerose sind meist teuer in der Herstellung. Japanische Forscher haben jetzt ein günstiges Mittel gefunden, mit Hilfe von Hühnereiern. Die Wissenschaftler haben Hennen genetisch so verändert, dass sie Eier mit dem Protein Beta-Inferon legen. Das berichtet eine japanische Tageszeitung. Die Forscher haben Gene, die Beta-Inferon produzieren, in Zellen eingepflanzt, aus denen Hühnersperma wird. Mit diesem Sperma wurden die Eier dann befruchtet. So konnten Hühner gezüchtet werden, die das Gen tragen. Und diese Hühner legen jetzt Eier, die Beta-Inferon enthalten. Beta-Inferon ist wichtig bei der Behandlung von Krankheiten wie Multiple Sklerose und Hepatitis und wird auch gegen Krebs eingesetzt. Im Moment kosten wenige Mikrogramm davon rund 750 Euro. Mit der Methode der Japaner könnte der Preis dramatisch fallen. Bis der so gewonnene Wirkstoff auf den Markt kommt, wird es aber noch dauern. In Japan dauert es normalerweise Jahre, bis ein neues Medikament zugelassen wird. Verstößt die Telekom gegen die Netzneutralität? Das hat die Bundesnetzagentur geprüft, weil bei der Telekom-Datenflatrate Stream-On Dienste wie Spotify, Apple Music oder Netflix nicht aufs Datenvolumen angerechnet werden. Jetzt hat die Agentur Details der Flatrate bemängelt, weil sie gegen die Netzneutralität und das Roaming verstoßen. Es geht allerdings nur um Kleingedrucktes. Das Prinzip an sich ist laut Bundesnetzagentur okay. In einem bestimmten Tarif zum Beispiel gibt es Videostreaming nur in DVD-Qualität. Das Audio-Streaming ist dagegen nicht reduziert. Die Agentur sagt aber, dass Video und Audio gleich behandelt werden müssen, also entweder alles in guter oder alles in schlechter Qualität übertragen werden muss. Außerdem sind die Stream-on-Dienste im EU-Ausland nicht unbegrenzt. Die Telekom hat 2 Wochen Zeit, um die Mängel zu beseitigen. Auch Vodafone ist jetzt mit einem vergleichbaren Tarif gestartet, der genauso überprüft werden soll. Er ist der vielleicht bekannteste Geysir der Welt, der Old Faithful im Yellowstone-Nationalpark in den USA. Eine gut 30 Meter hohe Wassersäule schießt dort regelmäßig aus der Erde. Woher genau das Wasser kommt, haben Forscher der Universität Utah jetzt ermittelt und eine kleine Überraschung erlebt. Denn das Wasserreservoir des Geysirs ist größer als angenommen. Bis zu 300.000 Kubikmeter passen rein. Das Reservoir ist allerdings sehr verästelt und nicht bloß ein großer Hohlraum. Das Wasser sickert durch viele Spalten und Risse im Gestein, bevor es in die Höhe geschossen wird. geschlossen wird. Das haben die Forscher durch seismografische Messungen nachgewiesen. Unter dem Yellowstone-Nationalpark liegen große Magmareservoire, ein Supervulkan, der den Boden und das Wasser im Park erhitzt.
Deutschlandfunk Nova.
Und das sind die Fragen, die man um kurz nach 7:30 mal stellen sollte. Wird Boris Becker bald Kakerlaken essen? Naja, also jedenfalls hat er wohl ein Angebot fürs Dschungelcamp. Das hat er jetzt gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt. Er habe das Angebot aber noch nicht angenommen. Aha, Johannes Döbbelt, unser Reporter. Was ist denn sonst noch über dieses Angebot bekannt?
Ja, also erstmal muss man sagen, das ist nicht das deutsche Dschungelcamp, sondern die britische Variante. Das gleiche Format, auch im australischen Dschungel mit allem, was man so kennt. Heißt da aber, I'm a celebrity, get me out of here.
Und die britischen Macher der Show haben Boris Becker gefragt oder wollte Boris selber jetzt mitmachen, weil er es so super findet?
Das ist noch nicht so ganz klar. Die Nachrichtenseite der Sun, die zitiert einen Insider, eine nicht weiter genannte Quelle, die Boris Becker aber nahestehen soll, laut der Sun. Und diese Quelle sagt, Zitat, jeder weiß, dass Boris finanzielle Situation sehr schlecht ist. Er muss schnell viel Geld machen und hat sich eben deshalb an die Show gewandt. Also, nach dieser Darstellung hat sich Boris Becker bei der Show beworben und nicht umgekehrt.
Und um wie viel Geld würde es dann gehen, wenn er denn mitmachen würde?
Auch da zitiert die Sun diesen Insider, der sagt, Boris Becker bzw. seine Vertreter, die verhandeln gerade mit dem britischen Sendernetzwerk ITV über seine Gage und sie wollen wohl mindestens 500.000 Pfund raushauen. Das sind umgerechnet 550.000 Euro, also schon ziemlich viel. Das Geld könnte Boris Becker jedenfalls gut gebrauchen. Erst im Juni hatte ihn ja ein britisches Gericht für bankrott erklärt, weil er einen Kredit bei einer Privatbank dort nicht zurückgezahlt hatte. Wir wissen also noch nicht so genau, ne? Ist es jetzt stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn er aber tatsächlich teilnehmen sollte, wäre das schon eine ziemliche Sensation, denn auch in der englischen Show sind jetzt normalerweise nicht solche A-Promis wie Boris Becker dabei, sondern dann auch eher die B- oder C-Variante. Das wäre also schon eher ungewöhnlich.
Das britische TV-Netzwerk ITV hat Boris Becker angeboten, ins nächste Dschungelcamp einzuziehen. Ob er da mitmachen wird, das ist aber noch gar nicht richtig klar.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kurz vor der Bundestagswahl haben CDU und CSU ja einen Riesenbogen um das Thema gemacht. Das war ein böses, das war ein verbotenes Wort im Wahlkampf. Obergrenze. Seit gestern wissen wir ja, es heißt jetzt nicht mehr Obergrenze, sondern Begrenzung. Angela Merkel und Horst Seehofer sind happy, glücklich und zufrieden, weil sie nicht nur einen sprachlichen Euphemismus, sondern auch für die Union einen Kompromiss ausgehandelt haben. Zuwanderung nach Deutschland soll begrenzt werden auf 200.000 pro Jahr. Und das Asylrecht soll unangetastet bleiben. Uns interessiert an dieser Stelle mal diese Zahl. 200.000 pro Jahr als Begrenzung. Was bedeutet das denn eigentlich genau? Ich habe das mal aufgedröselt mit unserer Korrespondentin in Berlin, Gudula Geuter. Gudula, Horst Seehofer trägt diese Zahl 200.000 ja schon länger mit sich rum, seit gut 1,5 Jahren. Mit der heutigen Situation ist die Zahl jetzt ziemlich hoch angesetzt, 200.000 oder eher niedrig?
Wenn wir von der heutigen Situation ausgehen, ist sie hoch angesetzt, aber nicht zu hoch angesetzt, weil es ist ja eben nur ein Deckel. Das ist nicht unbedingt das Ziel, dass diese Zahl auch mit Gewalt erreicht werden soll. Wir haben im vergangenen Jahr 321.000 Menschen gehabt, die einen Asylantrag gestellt haben. Also das heißt, die gekommen sind, um einen Asylantrag zu stellen, muss man ja genauer sagen. Allerdings waren 150.000 davon sind gekommen, allein in den Monaten Januar und Februar. Also entsprechend kann man sich ausrechnen. 200.000 wäre eher hoch angesetzt, zumal in den Monaten danach es teilweise noch ein bisschen runterging. Aber lass den EU-Türkei-Deal scheitern zum Beispiel oder etwas anderes geschehen, dann könnte die Zahl eben schon wieder zu niedrig sein.
Diese Zahl gilt ja auch für den Familiennachzug. Was ich mich frage, ist, wie will man denn da die Grenze ziehen? Also das jüngste Kind darf dann nachziehen, aber das älteste eben nicht. Wie soll das gehandhabt werden?
Nee, das ist eine ganz gute Frage, um diese Zahl zu verstehen, was das eigentlich soll. Also zum einen gilt sie nicht für den Familiennachzug etwa der Hälfte der Syrer, der sogenannten Subsidiärschutzberechtigten. Das soll ausdrücklich ausgesetzt sein. Aber der Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen der sozusagen stärkeren Kategorien soll damit drin sein. Wenn diese Zahl gerissen wird, dann passiert irgendetwas. etwas. Wir wissen nicht genau was. Irgendwie befasst sich der Bundestag. Aber das hat jetzt nicht die Konsequenz im Einzelfall, dass dann eben zum Beispiel das eine Kind noch kommen darf, das andere nicht. Sondern dann muss man über die Regeln nachdenken.
Im ersten Halbjahr von 2017, also von diesem Jahr, sind etwas mehr als 90.000 Asylsuchende gekommen nach Deutschland. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf diese festgelegten 200.000 gucken, dann müssten ja keine Asylsuchenden abgewiesen werden. Mhm. Falls jetzt aber eben doch nochmal so ein Krieg passiert oder ausbricht, wie in Syrien beispielsweise, und wir hätten wieder so eine Ausnahmesituation wie vor zwei Jahren, 2015, was macht die Bundesregierung denn dann?
Dann steht eben da drin, dass dann der Bundestag am Zug ist. Das ist erstmal sicherlich eine sehr sinnvolle Regelung. Wenn man das jetzt nicht als sozusagen ein konkret funktionierendes System nimmt, sondern erstmal nur als die Bestimmung der Bundestag soll sich damit befassen, dann ist das sicher sinnvoll, weil zu einem großen Teil des Unwillens 2015 ja auch beigetragen hat, dass das so als eine Alleinentscheidung Angela Merkel wahrgenommen wurde. Und wenn der Bundestag zumindest mal drüber diskutiert, wenn auch Leute, die das schlimm finden, dass die Zahl höher wird, Alternativen vorlegen müssen und mit Konzepten ankommen müssen, dann ist das jetzt erstmal sicher kein Fehler. Nur, was der Bundestag dann macht, ist völlig unklar. Also zum Beispiel wurden die Grünen vorher gefragt, ob das wohl ein Gesetz sein soll. Und dann haben sie gesagt, keine Ahnung. Also das ist eine wesentliche Frage, die jetzt auch in den Sondierungen eine Rolle spielen wird, was dann eigentlich passieren soll.
Wenn wir jetzt von dieser Zahl sprechen, dann müssen wir auch noch mal gucken auf die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitstaaten, weil auch von denen hängt ja ab, wie viele Asylsuchende letztendlich in Deutschland landen.
Es ist generell ja so, dass das meiste, was in diesem Papier drin steht, konkrete Punkte sind, wie man versuchen will, zu verhindern, dass mehr als diese 200.000 kommen. Und da spielt eben unter anderem auch, also da gehört die Aussetzung, weitere Aussetzung des Familiennachzugs für bestimmte Gruppen dazu und so weiter, und eben auch die Zusammenarbeit mit den Herkunfts- und Transitstaaten. Da ist eine ganz wichtige Sache die Reform der Dublin-Vereinbarung, die vorsieht, dass die Leute, das ist jetzt bisher nur ein Entwurf, aber dass die Leute an den EU-Außengrenzen abgewiesen werden sollen, wenn eine Zulässigkeitsprüfung ergibt, dass sie über sichere Fluchtwege gekommen sind und in Drittstaaten hätten bleiben können. Das ist schon mal eine ganz wesentliche Frage der Transitstaaten. Und dann sind aber eben auch wesentlich engere Zusammenarbeiten mit Herkunfts- und Transitstaaten in dem Papier angesprochen. Das eine ist, dass die drei Maghreb-Staaten sichere Herkunftsstaaten werden sollen. Das heißt natürlich, dass man auch mit denen zum Beispiel versuchen muss, dann wirklich Rücknahmeübereinkommen zu finden. Und es ist aber auch davon die Rede, dass der EU-Türkei-Deal konkret ausgedehnt werden soll auf andere Länder. Und da stellt sich eben schon die Frage, was für Länder können das sein? Mit welchen Ländern? Das können ja eigentlich auch im Wesentlichen nur die Maghreb-Staaten oder eben gar Libyen sein. Mit welchen Ländern kann man überhaupt solche Vereinbarungen treffen? Wo herrschen so rechtsstaatliche Bedingungen, dass es überhaupt denkbar ist? Also das sind muntere Pläne, die da anstehen.
Gudula Geuter über die Obergrenze, die ja jetzt Begrenzung heißt und von der Union erstmal auf 200.000 Zuwanderer pro Jahr festgelegt worden ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und die Sache mit der Bestechung, die scheint immer noch zu funktionieren. Luxusreisen, Prostituierte oder Teppiche, damit soll Aserbaidschan versucht haben, Mitglieder des Europarats zu bestechen. Die Vorwürfe werden gerade untersucht. Wichtig an dieser Stelle: Der Europarat ist was anderes als zum Beispiel der Europäische Rat oder der Rat der Europäischen Union. Der Europarat ist kein offizielles Organ der EU. Im Prinzip könnt ihr euch das so vorstellen wie eine übergeordnete Institution, die zum Beispiel völkerrechtliche oder soziale Fragen verhandelt, sodass es in Europa einheitliche Standards gibt und auch darüber hinaus. Mehr Details zum Europarat bekommt ihr jetzt von Tonja Koch. Die beschäftigt sich schon länger mit diesem Thema. Tonja, 47 Mitglieder im Europarat. Wer sitzt denn noch drin, außer die EU-Länder?
Ja, da gehört zum Beispiel die Türkei dazu. Die Türkei gehört mit zu den Gründungsländern. Da gehört zum Beispiel eben auch Aserbaidschan dazu, das im Moment eher negativ auffällt. Da gehört zum Beispiel auch die Russische Föderation dazu. Alle unterwerfen sich diesen Regeln des Europarates, das heißt im Grunde genommen der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Und welche Funktion hat der Europarat?
Zum Beispiel die Funktion, dass er zur Harmonisierung des Rechts beitragen soll, weil es ist ein großer Raum mit Millionen von Menschen, die darin leben, die zum Beispiel unterschiedliche Rechtssysteme haben. Und damit sich alle darin wiederfinden können, versucht der Europarat, Regeln zu erlassen, was muss hier an dieser Stelle oder an der anderen Stelle geändert werden. Beobachtermissionen gründet er, dass wenn irgendwo Wahlen stattfinden, dann schickt er Beobachter dahin, die schauen, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Und er sucht dann den Dialog, wenn es nicht läuft. Wie zum Beispiel im Moment mit der Türkei. Da gibt es eine Kommission, die sich gerade mit den Rechtsfragen beschäftigt, die regelmäßig tagt, obwohl im Moment das Verhältnis der europäischen Staaten zur Türkei sehr belastet ist.
Der Europarat, der versteht sich selber ja so als Hüter von Menschenrechten und Demokratie. Aber wie groß ist denn die Glaubwürdigkeit tatsächlich vom Europarat? Weil jetzt gerade stehen ja diese Vorwürfe im Raum. Das wird alles noch untersucht. Aber es gibt eben die Vorwürfe, dass es Bestechungsversuche gegeben haben soll von Aserbaidschan. Die Frage ist doch dann irgendwann mal, braucht man diesen Europarat überhaupt noch?
Also diese Vorwürfe, die sind ja schon in einem Fall, was einen italienischen Abgeordneten, der nicht mehr dabei ist, betrifft, die sind bestätigt. Also diese Bestechung, die hat es gegeben und die Glaubwürdigkeit des Europarates hat an dieser Stelle auch mächtig gelitten. Da muss man immer sehen, die Aufarbeitung einer solchen Situation ist nicht immer ganz einfach, weil die Staaten, die solche Systeme irgendwo haben, die sie lange Zeit praktiziert haben, die wollen natürlich nicht irgendwo untersucht werden von den anderen und ständig an den Pranger gestellt werden. Das heißt, eine Aufarbeitung intern ist nicht immer ganz einfach, sie wird aber im Moment probiert. Das heißt, es ist eine Untersuchung all dieser Vorwürfe angeordnet worden. Es gibt noch kein Ergebnis dieser Untersuchung, aber sie ist angeordnet und sie geschieht. Es hat nur ein wenig zu lange gedauert, bis sie endlich auf die Schiene gekommen ist.
Dem Europarat wird Bestechung vorgeworfen. Wie dieser Europarat überhaupt funktioniert, was er macht, das hat uns unsere Korrespondentin erklärt. Das ist Tonja Koch hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Das war die Redaktionskonferenz für heute. Der Johannes und ich, wir wünschen einen schönen guten Abend.
Ja, wünsche ich auch.
Oder?
Ja.
Kommst du morgen wieder?
Wenn ich darf.
Klaro, ich lade dich ein.
Danke.
Darfst gerne wiederkommen, Johannes. Wird schön. Morgen wieder neue Redaktionskonferenz ab 18.15 Uhr, Viertel nach sechs. Und hier geht's jetzt weiter mit Jenny Gärtner und eine Stunde Musik. Ich bin Sonja Meschkat. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.